Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und mir gegenüber sitzt in einem roten Jumpsuit mit einem weißen Kreis in gelben Blitzen. Nein, nicht Barry Allen oder Jay Garrick, sondern unser Superheld von der Comdirect, Dirk Schmitzke.
Ich grüße dich. Ja, nach diesem Intro kann ich im Grunde gleich wieder gehen. Das war der Höhepunkt des Tages. Ja, du neidest mir im Grunde meine Kostüme.
Ja, genau, aber du lässt ja auch mal wieder was Schickes einfallen, also von daher...
Natürlich, am Donnerstag immer die beste Garderobe.
So sieht's aus, oder gerade auch hier, wenn wir uns zusammenfinden, dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man entsprechend schick gekleidet ist.
Natürlich, und gut frisiert, wie ich in dir sehe.
Ja, klar, ich habe meine grün gefärbten, langen, wallenden Haare bis zu den Schultern. Im Joker-Look sozusagen. Wir müssen ja, wenn wir bei den Superhelden sind, dann auch bei Batman sozusagen bleiben.
Die Grube hast du dich jetzt selber gegraben.
Ja, genau. Gut, gehen wir in eine andere Grube, Schlangengrube vielleicht nicht direkt, aber zumindest mal eine, aus deren die Marktteilnehmer sehr gut rausgekommen sind, und zwar die US-Fed. Die hat gestern eigentlich so ein bisschen den Rang abgelaufen bekommen von den vorherigen Verbraucherpreisen aus den USA, die nämlich eigentlich schon alles weggenommen haben, aber nichtsdestotrotz, ist denn nach der FED-Sitzung für dich, vor der FED-Sitzung, heißt also, muss man jetzt auf die nächste Sitzung wieder warten oder ist eigentlich für dich die ganze Sache jetzt komplett klar und du flitzt sozusagen in Lichtgeschwindigkeit mit deinem roten Superheldenkostüm schon in Richtung September zur nächsten Zinssenkungsrunde?
Für mich selber ist natürlich immer alles klar, aber ich versuche das nicht zu verraten, damit du nicht grün vor Neid wirst.
Okay.
Nein, im Ernst. Also, wie du richtig sagst, es gilt jetzt mehr denn je nach der FED-Sitzung als vor der FED-Sitzung. Im Grunde war es erwartet worden, dass bei dieser FED-Sitzung nichts passiert. Also alles andere wäre eine faustdicke Überraschung für den Markt gewesen. Die Inflationsdaten, die vorher veröffentlicht wurden, wie du richtig sagst, waren im Grunde vom Markt als größere Nachricht aufgenommen worden, weil sie eben eine weichere Inflation, eine zurückgehende Inflation ankündigten und das im Grunde die Daten sind, an denen sich die Fed orientiert und an denen abzulesen ist, wie lange es dauern wird, bis die Fed einen Schritt nach unten tut. Und die weichere Inflation, die jetzt reingekommen ist, ist eben ein Indiz dafür, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass in diesem Jahr zwei, vielleicht auch drei, aber wahrscheinlich eher zwei Zinssenkungen möglich sind, zumindest aber eine, und dass die Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung, die zwischenzeitlich im Raum waren, jetzt wohl verstummen dürften. Also es ist ein Indiz dafür, dass die US-Inflationsrate zurückkommt und das ist für die nächsten FED-Sitzungen eben relevant. Wie siehst du das?
Ja, ich sag mal so, also eins ist schon mal wichtig, dass Jerome Powell sozusagen so ein bisschen wieder seine neutrale Position von der US-Notenbank bekommen hat. Das heißt also, vorher, wir hatten ja lange Phasen und lange Zeiten gehabt, da war das so ein bisschen vorhersehbar gewesen, was eben kommen wird. Also ob es jetzt das ganze Thema Zinssenkungen war natürlich in den letzten Jahren, dann eben die Zinsanhebungen eben durch die Inflationsentwicklung und seit Jahresanfang kann man sagen, ist wirklich der Paradigmenwechsel, dieser Shift gelungen. Also wenn ich mich noch dran zurückerinnere, Jahresanfang hatten manche Banken mit 8 Zinssenkungen in den USA gerechnet. Jetzt ist man froh, wenn es 2 wären, was die US-Fed ja auch dahingehend so ein bisschen andeutet, dass man also noch mit einer weiteren Zinssenkungsrunde rechnen kann. Und ich bin aber weiterhin eher vorsichtig. Also ich glaube auch, ja, die FED wird auf jeden Fall nochmal die Zinsen senken. Das sehe ich schon so alleine der Tatsache geschuldet, weil natürlich die Blickrichtung ja der US-Fed nicht nur auf die Inflationsentwicklung ist, sondern natürlich auch in Richtung Konjunkturentwicklung geht. Und da sind wir weltweit, als auch natürlich auf Amerika bezogen, in einer Situation, die nicht wirklich überbordend gut ist. Also wir sehen eigentlich quasi in den USA eine Stagnation, würde ich mal sagen, zumindest für die Gesamtwirtschaft. Wir sehen in vielen Bereichen klar blühende Landschaften. Das, was uns ja der Kanzler Kohl hier für Deutschland vor guten, 30 Jahren versprochen hat.
Die Älteren werden sich erinnern.
Genau. Nein, das ist zumindest mal im KI-Sektor ja derzeit der Fall. Da gucken wir uns ja nachher nochmal ein paar Unternehmen an, die das ganz gut darstellen. Und zwar nicht die klassischen, sondern wirklich mal welche, wo man gar nicht denken würde, dass die damit zu tun haben. Und das ist aber so ein bisschen der Punkt, das überschattet halt alles. Also wir haben diese großen Tech-Werte, die für viele Investoren halt momentan so ein bisschen diese Meinung widerspiegeln, alles läuft wie geschnitten Brot und das ist halt nicht der Fall. Also wir sehen halt gerade im Konsum in Amerika eine Konsumzurückhaltung durch die Inflation. Wir sehen einen sehr schwierigen Markt, natürlich dann im Automotive-Sektor teilweise. Also es haben sich ein paar Unternehmen wieder erholt. Das war aber nur der Fall, weil eben die Annahmen im Vorfeld schon so negativ waren. Also wir haben hier eigentlich nur wieder so ein bisschen eine Aufhellung des doch tiefschwarzen Pessimismus. Und so sehe ich die Situation. Deswegen glaube ich, ja, die Fed wird natürlich so ein bisschen versuchen, der Wirtschaftsförderung entgegenzutreten durch eine Zinssenkung. Aber muss natürlich aufpassen, und jetzt komme ich auch zum zweiten wichtigen Punkt, die Inflation ist aus meiner Sicht noch nicht weg. Ja, wir sehen disinflationäre Tendenz, das heißt also einen Preisrückgang in der Inflationsentwicklung, aber wir sehen weiterhin eine Preissteigerung und zwar über den gesteckten 2%. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und wir haben momentan in der Phase, und das ist halt auch typisch für Inflationsentwicklungen, zwei Unwägbarkeiten. Die eine ist die von der Lohnseite, die man nicht vorher bestimmen kann, weil natürlich viele Konsumenten einfach sagen werden, ich habe weniger Geld im Portemonnaie, ich gehe jetzt streiken oder ich will jetzt halt mehr Geld haben und werde entsprechend dann natürlich das auch versuchen durchzudrücken über die Gewerkschaften. Und das sind Nachlaufeneffekte, die sich nämlich dann im kommenden Jahr erst ausspielen und aufzeigen. Und die darf man nicht vernachlässigen. Der zweite Punkt ist der, was man überhaupt nicht vorhersehen kann, ist, wie die Entwicklung gerade bei den Energieträgerpreisen ist. Also Erdöl, Erdgas, dann natürlich abstrahlend auf Benzin, Strom und so weiter und so fort. Das sind ja die Punkte, die gerade in den letzten Jahren als massive Inflationstreiber eben auch gegolten haben. Und der dritte, quasi weichere Punkt, sind halt die Lieferkettenprobleme, die ja auch in vielen Bereichen für Preissteigerungen gesorgt haben. Die sind zwar momentan am Auflösen, es hat aber gezeigt, dass wir eine global sehr fragile Weltkonjunktur haben. Also das heißt also, dass wir wirklich eine Situation haben, wo man eben nicht vorhersehen kann, wie die Auswirkungen sein werden. Deswegen kann ich zumindest mal nachvollziehen, dass man hier vorsichtiger ist. Ich konnte den absoluten Optimismus zum Jahresanfang sowieso nicht nachvollziehen. Denke, dass wir jetzt einen richtigen Weg einschlagen, also dieses vorsichtige Vorhertasten, weil nichts ist schlimmer, als dass wir eine massive Absenkung des Leitzinses sehen, dadurch wieder eine Befeuerung der Inflation und danach wieder einen massiven Anstieg, weil diese Achterbahnfahrt, die ist halt für die Realwirtschaft nicht gut. Die Finanzmärkte stecken es halt dann mal schon weg, aber für die Realwirtschaft ist das einfach katastrophal, wenn du als Unternehmer nicht damit rechnen kannst und nicht weißt, sozusagen auf welchem Niveau man sich da gerade befindet. Also von daher denke ich mal, nicht wirklich gut. Aber da natürlich gleich die Anschlussfrage draußen auch an dich. Ist das Inflationsgespenst denn jetzt aus deiner Sicht heraus weg oder kann da noch mehr kommen? Siehst du vielleicht andere Punkte? Siehst du es ähnlich? Oder wie siehst du diese Gesamtsituation?
Also was das Thema betrifft, sehe ich es ähnlich wie du, dass das Inflationsgespenst noch keineswegs weg ist. Es ist etwas gebändigt und nicht mehr ganz so wild wie vorher jetzt nach den Zahlen dieser Woche. Und sowohl in den USA, aber auch hier bei uns in Europa sehe ich nach wie vor das Risiko einer sich einer zurückkommenden Inflation, die nach wie vor das Risiko in sich birgt, stärker noch weiterhin zu steigen und wieder in den nächsten Monaten stärker zu werden, als die Zahlen das jetzt gezeigt haben. Aber und selbst wenn das nicht der Fall ist, ist ja ein gewisses Risiko da, dass die Inflation auf diesem Niveau verharrt und eben nicht stärker sinken. Und gerade deshalb bin ich auch ein bisschen vorsichtig, was so die Erwartung von 3 Zinssenkungen in diesem Jahr betrifft in den USA. Das ist nach wie vor so, dass die US-Fed da vorsichtig sein muss und die EZB auch, weil die Inflation sich eben auf dem jetzigen Niveau etwas festsetzt. Man den leichten Teil der Inflationsreduktion von den über 5%, die wir nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 hatten, auf die jetzt 3,1, 3,2, 3,3% zu senken. Das war der leichte Weg. Aber der letzte Prozentpunkt zu dem Zielwert von 2% bei der Inflation, das ist der schwere Teil. Und ich denke auch, dass die Fed und auch die EZB da vorsichtig sein werden. Die EZB hatte sich zumindest relativ früh aus dem Fenster gelehnt, weshalb sie jetzt einen Zinsschritt tun musste letzte Woche. Das war ein Schritt, der im Grunde weitgehend erwartet wurde. Da kam die EZB nicht mehr hinter zurück. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch die EZB auf dem jetzigen Niveau jetzt vorsichtig sein wird und dem nicht so schnell weitere Zinsschritte folgen lassen wird. Und es müssten sich in den nächsten Monaten noch deutliche Zinssenkungen abzeichnen, bis wir zu einem Niveau kommen, wo die Fed guten Gewissens 2 oder 3 Schritte dieses Jahr noch tun kann. Ich glaube eher, dass es wahrscheinlich ist, dass wir 1 bis maximal 2 Prozentpunkte Zinsschritte, das sind nicht Prozentpunkte, also jeweils ein Viertelschritt, also 1 bis 2 Schritte bei der US-Fed sehen werden. vielleicht auch erst nach den Wahlen aus politischen Gründen, die ja im November sind in den USA, also dann vermutlich ein Schritt im Dezember, das wäre im Moment so das mittlere Szenario, würde ich sagen. Wie vorhin gesagt, die Märkte preisen eben noch 2 Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr ein, aber das halte ich schon für relativ optimistisch. Es ist möglich, dass schon ab September gesenkt wird, aber dass schon im Juli gesenkt wird und wir dann 3 Zinssenkungen dieses Jahr haben, halte ich doch für sehr, sehr, sehr optimistisch. Und ich denke, es wäre auch nicht unbedingt gut, es wäre nicht sicher. Und von daher sollten wir uns darauf einstellen, dass die zu Anfang des Jahres extrem optimistischen Zinssenkungserwartungen schrittweise weiter ein bisschen zurückgesenkt werden.
Ja, du hast ja schon den Bezug auf den Aktienmarkt gezogen. Da ist natürlich ganz interessant und spannend zu erfahren. Wir haben ja gestern den DAX nochmal nach den Verbraucherpreiszahlen aus den USA mit einem ordentlichen Kurssprung gesehen. Dann gab es eben die US-Notenbank-Sitzung, wo der DAX zumindest mal das Niveau von 18.650 Punkten halten konnte. Heute jetzt hier am Donnerstag, wo wir aufzeichnen, liegen wir so in dem Bereich 18.550 Punkten. Jetzt ist natürlich die Frage, war das gestern sozusagen der letzte große Aufschrei vor der Sommerpause? Hier natürlich die Frage, erstens, gibt es eine Sommerpause? Zweitens natürlich bezogen auf den DAX vielleicht nur eine und internationalen Märkten, werden die eine Sommerpause haben? Stellt sich das Bild vielleicht da anders dar? Wenn ja, warum ist es anders? Beziehungsweise, wenn ja, warum gibt es eine Sommerpause? Und wenn nein, warum gibt es keine? Also hier hast du jetzt ein ganzes Fragenkonvolut.
Ja, während du die Fragen aufgelistet hast, habe ich natürlich gerade meine Glaskugel herausgeholt.
Sehr gut.
Nein, im Ernst. Also ich halte wenig von diesen Saisonalitätsregeln, sell in May and go away oder so etwas. Natürlich gibt es in klassischen Urlaubsmonaten wie dem August tendenziell etwas dünneren Handel als in anderen Monaten, aber trotzdem gibt es auch in Sommermonaten durchaus gute Aktienbörsenmonate und von daher gehe ich davon aus, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass es eine Sommerpause gibt. Was den DAX betrifft, denke ich, sollte man ihn im Zusammenhang mit den Weltbörsen insgesamt sehen. Also was die Börsen insgesamt betrifft, und da habe ich irgendwie immer so ein bisschen die größte Weltleitbörse, die USA, im Fokus, sehen wir, dass der Markt kurzfristig zumindest ein bisschen weiter nach oben will. Das sagt er, sagen wir, nach der kleinen Korrektur und im April, die ja sehr schnell wieder in eine Gegenbewegung gegangen ist. Und da sieht man auch jetzt nach Quartalsberichten von Einzelunternehmen, von großen Big-Tech-Unternehmen, die an sich schon sehr hoch bewertet sind, dass nach guten oder halbwegs guten Zahlen der Markt tendenziell die Aktien nach oben treibt und das Positive sehen will. Das war in den letzten Jahren teilweise ja schon anders, wo wir Phasen hatten, wo Unternehmen, gerade hochbewertete Big-Tech-Werte, nach guten Quartalszahlen erstmal korrigiert haben. Und dass es jetzt eben nicht so ist, daran sieht man, dass der Markt eigentlich nach oben will. Und das könnte dann wiederum, um den Bogen zum DAX zu spannen, das auch auf die europäischen Aktienmärkte ausstrahlen, die natürlich immer eine etwas andere Struktur haben, die natürlich immer tendenziell eine niedrigere Bewertung haben als der US-Markt. Das ist normal so, das soll so, das muss so sein, weil die USA eben ganz besondere Investitionsbedingungen für Aktieninvestoren bieten und auch ein anderes Rahmenumfeld an ganz vielen verschiedenen Stellen. Die Bewertung des DAX ist natürlich gemessen am US S&P 500 oder an anderen US-Märkten insgesamt sehr, sehr, sehr günstig. Aber das ist natürlich auch bedingt durch Rahmenbedingungen, die man in Europa und speziell in Deutschland hat. Also regulatorische Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen und liegt auch in der Struktur des DAX, weil das eben teilweise auch, wir haben eben nicht diese Big-Tech-Werte wie die glorreichen 7-Werte in den USA, die durch ihr enormes Ertragswachstum in den letzten Jahren in den US-Markt gezogen haben. Wir haben die Old Economy und speziell in Deutschland und gerade im DAX, mehr noch als vielleicht in den kleineren Werten MDAX und SDAX, Schwergewichte von Branchen, die dauerhaften Gegenwind haben. Das sind einmal der Automobilbereich, klassisches Beispiel. Die haben durch die Handelspolitik Gegenwind, die Streitigkeiten, die sich da jetzt zwischen der EU und China und den USA und China und der EU und den USA anbahnen, zwischen den drei großen Wirtschaftsblöcken, sind die Automobile im Grunde das Lieblingsspielfeld der populistischen Zollpolitik. Dann haben wir in Deutschland speziell die Energiepolitik, die wiederum energieintensiven Branchen wie der Chemie es schwierig macht. Und es gibt eben insgesamt eine gewisse politische und regulatorische Ungewissheit aus Berlin und aus Brüssel. Hinzu kommt auch, dass im Umfeld einer geopolitischer werdenden Welt Regionen wie Europa aus Sicht von internationalen Investoren möglicherweise immer mehr als potenzielle Krisenregionen gelten. Gerade im Hinblick auch auf eine mögliche Trump-Präsidentschaft. Und das alles begründet eben die Abschläge, die wir im DAX sehen. Von daher bin ich trotz des niedrigen Bewertungsniveaus für den DAX und für die europäischen Werte nicht optimistischer oder nicht übermäßig euphorisch verglichen jetzt mit den US-Werten. Aber trotz der höheren Bewertungsniveaus tendenziell immer lieber eher zumindest kein allzu großes Übergewicht im Heimatmarkt haben. Mhm. Ich vermute mal, das siehst du ein bisschen anders.
Ja, ist zumindest mal ganz interessante Ausführungen, die du gerade gemacht hast. Und ich glaube, jetzt ist natürlich die Frage, sehen wir vielleicht ein Sonderthema in Form von zum Beispiel, dass eben durch die KI-Technologie neuer Optimismuszyklus losgetreten wird, neuer Technologiezyklus, der eben dann gerade wieder die großen amerikanischen Tech-Werte nach vorne bringt, damit den amerikanischen Aktienmarkt sozusagen insgesamt dann natürlich abfärbt auf den deutschen Markt, weil der steht ja aktuell wirklich nur so hoch, weil er eben, wie du ja auch schon ausgeführt hast, im internationalen Vergleich eben günstig bewertet ist. Und deswegen gucken die institutionellen Investoren halt darauf und sagen, hey, okay, der amerikanische Markt hat halt eine relativ hohe KGV-Bewertung, der deutsche ist noch günstig, also kaufe ich mich tendenziell halt auch mal in den deutschen Markt ein, halt perspektivisch auf eine Konjunkturerholung vielleicht in 2025 und kann mich da schon mal positionieren. Also das ist so ein bisschen der Quick Win, den sozusagen die deutschen Unternehmen momentan haben oder als Rückenwind, der einfach unverdient ist, weil der halt eigentlich von Amerika maßgeblich mit angetrieben wird, also auch gerade in den amerikanischen Finanzmärkten. Beim deutschen Markt sehe ich es tatsächlich ein bisschen problematisch, gerade jetzt mit den EU-Strafzöllen, dass da eventuell nochmal ein zusätzlicher Blocker kommt. Das hast du ja gerade auch nochmal ausgeführt, das muss man wirklich beobachten. Das könnte ein Gamechanger sein, weil ich mir halt schon vorstellen kann, dass natürlich die chinesische Regierung sich das nicht einfach nur anschauen wird, sondern eben auch reagieren wird darauf und vielleicht auch, wie wir es ja bei den Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China schon gesehen haben, hier vielleicht auch dann sagt, okay, dann nehmen wir halt mal eine andere Branche mit hinzu und führen das Ganze weiter. Also hier sind so ein paar Unwägbarkeiten, die ich gerade für den deutschen Markt jetzt durch diese Änderung halt auch als etwas kritisch ansehe. Aber Sommerpause glaube ich schon, weil wir einfach viele Dinge haben, die einfach jetzt erstmal auch geklärt sind. Das heißt, die Notenbanken haben gesprochen, die werden in die Sommerpause gehen. Also traditionell ist halt wirklich Juni, Juli und auch der August, das sind halt ereignislose Monate. September bin ich gespannt, ob tatsächlich da nochmal was passiert, auch gerade von Seiten der Notenbanken, weil es bleibt ja da nicht mehr viel Reaktionszeitraum. Das heißt, wenn die Notenbank tatsächlich vorhaben sollte, vielleicht sogar zwei Zinsschritte, die ich jetzt auch schon gehört habe, die trotzdem noch möglich sein könnten, weil sich vielleicht die Inflation entsprechend entwickelt und die Konjunktur rückläufig ist, da müsste man im September sozusagen die erste Marke setzen, damit man im Dezember nochmal reagieren kann. Dann natürlich auch nochmal spannend zu sehen, was auch mit den Quartalzahlen entsprechend kommt, die dann natürlich auch im September, Oktober entsprechend natürlich auch publiziert werden. Und das strahlt ja schon im Vorfeld immer so ein bisschen ab. Also bis dahin, Juli, August, denke ich persönlich zumindest, wenn nicht jetzt eine Sonderlocke nochmal kommt, werden wir eine ruhige Zeit sehen. Das wird also tendenziell eher ereignisloser sein. Beim DAX sowieso, also da wüsste ich jetzt auch gar nicht, was für Impulse da an dem Horizont sein sollten. Also wenn ich jetzt meine Glaskugel rausnehme, ist die da sehr vernebelt und zeigt da kaum was an. Also ich denke schon, Sommerpause ja, wenn nicht, wie gesagt, da eine Sondernachricht halt in irgendeiner Form kommt. Aber ausschließen sollte man es nicht, weil wir gucken uns ja gleich in Teil 2 mal ein paar Unternehmen an, wo man sieht, dass die KI-Technologie nicht nur auf die klassischen Gewinner wie eine Nvidia und Co. abfärbt, sondern eben auch noch andere Unternehmen mit in den Bann gezogen hat und ins Fahrwasser gerissen, die wirklich spannend sind, die wir, glaube ich, in Teilen hier schon mal auch so hatten, aber die jetzt eben auch die Hosen runtergelassen haben und entsprechend die Fakten auf den Tisch, hört sich in dem Zusammenhang doof an, aber zumindest mal die Fakten vorgelegt haben und man jetzt weiß, woran man ist. Aber ein Grund mehr, jetzt in Teil 2 daran zu bleiben, wird nämlich spannend, tolle Unternehmen bei, die nämlich, by the way, Dirk ausgesucht hatte. Und auch die Buzzwords sind sehr lesens-, hörens- und erwähnenswert. Ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin. Willkommen zurück zu Common, meine Damen und Herren, zu unserem wöchentlichen Börsen-Podcast Bei uns ist wieder Andreas und meine Wenigkeit, ich bin Dirk. Jetzt kommen wir zum Thema der Kategorie unserer Top-Aktien. Was haben unsere Kunden bei der Comdirect stark gehandelt? Da sehen wir zum einen einen Wert, der zu Unrecht viel zu wenig erwähnt wird in der allgemeinen Finanzberichterstattung, weil er nämlich auch ein relativ großer Wert ist, die Broadcom.
Ja.
Was ist das für ein Unternehmen? Was ist da zu berichten?
Ja, also genau, du hast schon gesagt, so ein bisschen, wie soll man sagen, Hidden Champion, ne? So ein Windschatten der großen Technologiekonzerne mit nach oben geschwommen, beziehungsweise nicht geschwommen, sondern hat eigentlich auch ganz gut profitiert, eben als Halbleiterspezialist und Software-Spezialist überwiegend im Mobilbereich lange Zeit positioniert, hat aber sehr, sehr viele Anwendungen, die jetzt auch gerade im KI-Sektor oder von dem KI-Boom profitieren können. Die haben die Zahlen vorgelegt, die wirklich erstaunlich gut waren, also erstaunlich dahingehend, weil wahrscheinlich nicht nur unsere Kunden zu Unrecht dieses Unternehmen nicht unbedingt auf der Agenda haben, sondern auch viele andere Analysten das nicht so richtig hatten. Der Umsatz ist nämlich im vergangenen, im Vergleich zum Vorjahresquartal um 43% auf 12,49 Milliarden US-Dollar angewachsen. Und hier hatten Experten nur mit 12,06 gerechnet, also mal eine satte Steigerung, die sich hier durchaus sehen lassen kann. Wachstumstreiber waren eben genau die Chips und Software für Cloud- und KI-Anwendungen. Also hier ist man eben auch spezialisiert und das schon seit mehreren Jahrzehnten. Das EBITDA legte auf 7,4 Milliarden US-Dollar zu, was ein Plus von 31% im zweiten Quartal entspricht. Und das ist natürlich auch brutal, wenn man sich halt das Ganze mal auf der Zunge zergehen lässt, was das für Wachstumszahlen sind, die dieser Konzern im Endeffekt da vorgelegt hat. Die eigenen Umsatzerwartungen bleiben nach wie vor bei 50 Milliarden, beziehungsweise liegen jetzt bei 51 Milliarden, also man hat hier eine kleine Schippe raufgelegt und die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge wurde auf 61% angehoben und das muss man sich halt auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, 61% Marge, ich glaube, da ist man schon so eher im Bereich Drogen- und Waffenhandel, was die Gewinnmargen angehen, also das sind schon wirklich Zahlen, die mega sind. Ich glaube auch, dass hier natürlich mit geholfen hat, dass man ähnlich wie Nvidia jetzt auch einen Aktiensplit durchführen will, also die Broadcom ist relativ teuer notiert als Aktie, nicht von der Bewertung her. Und man will jetzt also hier auch die Kleinaktionäre mehr an Bord holen bzw. entgegenkommen und will einen 1:10 Aktiensplit vollziehen, der wirksam wird nach Börsenschluss
15. Juli.
Wie bitte?
15. Juli.
Genau, zum Beginn 15. Börsenschluss 12. Also am Montag werden die dann sozusagen entsprechend ex-Split gehandelt. Und ja, die Reaktion der Börse ist eindeutig gewesen, 15%. Kurs plus nach den Zahlen auf 1.700 US-Dollar. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Also ja, nach wie vor, ich glaube, wir hatten Broadcom ja auch schon mal vor einiger Zeit und da haben wir schon mal eigentlich den Konsens drauf gefunden, dass das eigentlich ein klasse Unternehmen ist, oder?
Was denkst Absolut, du? Ja. Also was man auch sagen muss, es gilt so als Unternehmen der zweiten Reihe in den USA, aber es hat eine Marktkapitalisierung von fast 700 Milliarden Dollar. Also ist damit zweieinhalb mal so groß wie das größte deutsche Unternehmen. Ja, also da muss man schon, um mal die Verhältnisse zu sehen.
Ja.
Das ist schon ja, ein sehr tolles Unternehmen, gut gemanagt. Und wenn man sich den, ist auch so eine Luro-Aktie, Chart von links unten nach rechts oben. Also es ist auch so ein, kann man auch als Compounder-Aktie sehen.
Ja.
Und
spannend.
Ja, absolut stark, ja.
Gucken wir mal auf ein nächstes Unternehmen, was auch von dem KI-Boom profitiert hat und was natürlich auch sehr spannend ist. Abfärbeffekte vielleicht auf eine SAP und zwar Oracle.
Jo, sehr starkes Unternehmen. Wird immer so als klassischer Wettbewerber von der SAP gesehen, also unserem großen deutschen IT-Unternehmen, hat eine Marktkapitalisierung von 385 Milliarden Dollar, ist damit gut anderthalb mal so groß wie die SAP. Und auch ein Unternehmen, das in den USA so als zweite Reihe vielleicht klassifiziert wird, aber eben auch dementsprechend, wie wir eben das über die Broadcom gesagt haben, sehr groß ist, hat klassische Betriebssoftware und da hat man sehr genau drauf geguckt, wie diese Unternehmen sich gerade im Anbetracht der aktuellen AI-Diskussion behaupten kann. Die Zahlen an sich waren gar nicht so stark, also der Umsatz ist etwas schwächer ausgefallen, als erwartet wurde im letzten Quartal, 14,29 statt 14,55 Milliarden. Der Gewinn je Aktie auch mit 1,63 pro Aktie versus erwarteten 1,65 enttäuscht, aber was sehr positiv war, einmal die Ankündigung, dass man im AI-Bereich weitere Aktivitäten startet und dass man sehr viele Remaining Performance Obligations, also zu erwartende Einnahmen hat, die noch nicht im Umsatz ersichtlich sind, sogenannte RPOs. Das Akronym, muss ich ehrlich gestehen, kannte ich in der Form eigentlich auch noch nicht, aber wäre vielleicht auch mal ein Passwort. Und von daher haben diese beiden Nachrichten eben über die an sich schwachen Zahlen des letzten Quartals die Investoren weggetröstet. Und das Unternehmen konnte sich sehr gut entwickeln, hat in einem Monat jetzt fast 20% Kursgewinn gemacht, hat trotzdem noch ein KGV bezogen auf die erwarteten Gewinne von unter 24, also auch nicht zu teuer. Und ich denke, ist ein sehr gutes Unternehmen, ein tolles Unternehmen, vielleicht auch ein bisschen dynamischer als die SAP, würde ich sagen. Die SAP ist sicherlich auch ein sehr tolles Unternehmen, aber im Moment, man sagt so ein bisschen, leidet unter der Tatsache, dass der CEO Klein ein bisschen erstmal das integrieren muss, was sein Vorgänger Matt Dimon zusammengekauft hat. Wie siehst du die Oracle? Hast du dazu eine Meinung?
Ja, also ganz spannend. Oracle ist ja tatsächlich auch schon ein Urgestein in der Technologielandschaft. Ich kann mich noch damals daran erinnern, als ich mit dem Börsenhandel begonnen habe, so 97, 98, 99, gab es die ja auch
als
schon.
Kind?
Als Kind, genau. Und in der tausenderweise in der Zeit zu der Dotcom-Blase, da sind die auch extrem stark angestiegen, gehört auch damals mit zu den größten Unternehmen. Heute witzigerweise zweite Reihe, wie du gesagt hast, also noch nicht mal in Anführungsstrichen in der Nähe von einer 1 Billion Marktkapitalisierung, was natürlich auch spannend ist, aber trotzdem 380 Milliarden ist natürlich schon mal eine Ansage. Mhm. Er zeigt aber für mich, und das ist immer wieder ganz wichtig und warum ich auch so gerne diese Formate mache, dass du als Retail-Kunde wirklich auch Möglichkeiten an den Märkten hast, noch neben den ganzen Profis. Mhm. Also wenn du ein bisschen weiter denkst und wenn du halt mal überlegst, okay, da werden halt überall jetzt Tausende von Serverfarmen hingeflanscht. Ja, da werden irgendwelche hochwertigen KI-Chips integriert. Die müssen ja irgendwie laufen. Was braucht man dafür? Und wenn man diese Kette durchdenkt, hat man eben doch als Retail-Kunde wirklich gute Chancen, bei diesem Spiel im Endeffekt mitwirken zu können. Und das ist halt so wichtig. Also kann man an dieser Stelle gar nicht oft genug sagen, einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und eine Oracle ist eben ein Spezialist für Datenbanken. Datenbanken spielen eben im Serverbereich eine wesentliche Rolle. Und die müssen halt auch nicht so super hardcore-mäßig schnell sein, sondern die Daten müssen ja irgendwo verarbeitet werden. Und da kommen genau solche Unternehmen ins Spiel, Serviceunternehmen in diesem Bereich und so weiter und so fort. Das sind eben genau die Punkte, wo man einfach sieht, da gucken Instis viel zu scharf und viel zu stark und nischig eben immer auf diese eine Branche Halbleiter, Serveranbieter und gucken nicht links und rechts. Und da liegt halt die Chance. Und deswegen finde ich es halt ganz spannend und bin auch ganz froh, dass wir jetzt hier die Broadcom zum Beispiel mal drin hatten oder die Oracle, weil das eben ein schöner Beweis ist. Man sieht es an den Kursreaktionen. Ja, der Ausblick, klar, bei Oracle, das war eben genau der Punkt, der wichtig war, wo eben dann auch dem letzten Analysten oben die Glühbirne angegangen ist und der eben auch erkannt hat, der stimmt ja, im Endeffekt braucht man die ja auch und die profitieren davon. Und das ist eben so spannend und so schön. Deswegen, ja, Oracle finde ich spannend und ich denke, die haben natürlich auch eine gewisse übergelagerte Zyklik, die wir auch bei SAP gesehen haben. SAP wirkte lange Zeit als eingestaubt, weil man eben wenig gemacht hatte, man hat sich von Salesforce immer so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen und jetzt kommt man eben auch langsam, geht in diese Nische rein oder beziehungsweise geht in diesen Bereich rein, Nische ist es ja nicht mehr und kann eben auch hochskalieren und das macht es eben so spannend. Also die so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen sind, können eigentlich auch die neuen Shooting Stars werden und das ist für mich auch eine Oracle und deswegen so spannend. Mhm.
Ein bisschen eine Analogie zur Broadcom, die wir vorher hatten.
Genau, 100%.
Juli, kommen wir zum nächsten Wert. Auch ein Wert der zweiten Reihe in den USA, trotzdem etwa von der Größenordnung so groß wie der größte DAX-Wert, die Adobe.
Ja, spannender Wert. Bei Adobe war ich tatsächlich, als zum ersten Mal das Thema KI hochkam, was war es, Oktober 2022, ne, glaube ich, war das? Das ist ja schon über ein Jahr her, genau.
Kommt besser hin.
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Na, da hatte ich so gedacht,
das schneller, Andreas.
Geht immer schneller, ja, meine Güte. Da hatte ich so ein bisschen gedacht, also da musste ich tatsächlich als erstes mit an Adobe denken, weil die natürlich eine große Bilddatenbank haben, die haben Bildverarbeitungsprogramme und als man damals so gesehen hatte, was eben mit künstlicher Intelligenz möglich ist und dass man eben diese ganzen Bilder im Endeffekt da von der KI bearbeiten lassen kann, ohne eben Programme, da dachte ich, dass Adobe da tatsächlich einer mit der größten Verlierer sein könnte. Mhm. Was das Unternehmen aber wieder wirklich gut gemacht hat und was es eben auch gezeigt hat, dass die einfach ein Top-Management haben, ist, wie sie darauf reagiert haben. Sie haben eben Firefly als KI-Anwendung in die Adobe-Photoshop-Welt mit eingebaut und man hat jetzt die Möglichkeit, eben in diesem Adobe-Universum mit KI die Bilder wirklich wahnsinnig zu bearbeiten. Also ich habe das gesehen, Filmbearbeitung, Bildbearbeitung ist wirklich brutal. Also was da gerade auch in Zukunft, Stichwort Deepfake, also wirklich Manipulationsmöglichkeiten, im negativen Sinne als auch natürlich im positiven Sinne Bildbearbeitungsmöglichkeiten bevorstehen, ist unvorstellbar. Also das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Technologie, die da auch von Adobe integriert wurde. Und ich kann auch wirklich jedem mal empfehlen, guckt euch mal YouTube-Videos dazu an. Das ist auch gerade spannend, um später dann halt vielleicht auch mal deinen ein oder anderen Film, der oder irgendwas, was einem da vorgespielt wird oder rumgeschickt wird, nicht unbedingt für bare Münze zu nehmen, weil da wirklich alles möglich ist. Also man kann Jackenfarben ändern oder Gesichter und so weiter, ohne dass man es erkennt. Und das ist halt mega. Und ich glaube, dass Adobe dadurch, nicht nur durch die Deepfake-Geschichte, sondern generell durch diese Möglichkeit der Firefly-Anwendung einfach profitieren wird. Die Zahlen kommen leider erst noch, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ich glaube, die sind jetzt noch nicht raus, die kommen erst heute noch.
Ja.
Und erwartet wird aber ein Umsatz von 5,2 Milliarden US-Dollar für das vergangene Quartal. Und daraus soll eine Umsatzsteigerung von 10,10% resultieren, beziehungsweise im Vergleich zum Vorjahr, da wurden halt 4,81 Milliarden erwirtschaftet. Also kann man eben entsprechend dann abgleichen, ob diese Zahlen gut oder eben auch schlecht sind. Das müsst ihr dann entsprechend heute, morgen, wie auch immer, wenn ihr es hört, Freitag, dann selber
bei Veröffentlichung des Podcasts.
So sieht's aus.
Bei Veröffentlichung. Mehr als wir jetzt.
Genau. Wie siehst du denn die Adobe?
Grundsätzlich sehr gutes Unternehmen. Die Frage ist dann, wie weit sie AI-Profiteur sind oder eben unter AI leiden und AI viele ihrer Einkommensquellen und Geschäftsmodelle vielleicht etwas beschneidet. Also da werden die Zahlen jetzt vielleicht, wird Marktreaktion auf die Zahlen am Freitag, also die Reaktion auf die Zahlen von heute Abend am Freitag vielleicht ein Indiz für sein. Wenn ich so entscheiden müsste, würde ich sagen, wäre mir die bei den Werten Tech, US-Tech-Werten, die wir jetzt hatten, wären mir die Broadcom am liebsten, Klammer auf, ich habe auch ein bisschen was davon. dann die Oracle und die Adobe wäre ich, also ein ganz tolles Unternehmen, unterstreiche ich alles, was du gesagt hast, würde ich aber von denen eher als eine Hierarchie als drittes nehmen.
Dann gucken wir mal auf das nächste Unternehmen, das du wahrscheinlich voll die Lotte in deinem Depot voll, und zwar die TUI.
Seit ewig und drei Tagen, seit Studentenzeiten drin.
Alle KIs mitgemacht selbst Stammkunde.
Vorreiter auf allen Gebieten.
So sieht's aus. Ja, die durften natürlich, also sind natürlich auch eine mit der meistgehandelten Werte tatsächlich bei uns hier von unseren Kunden. Und da ist natürlich die Frage, die FDI-Pleite, die wir jetzt ja gesehen hatten, beziehungsweise die publiziert wurde, hat natürlich nochmal ordentlichen Drive in die Aktien gebracht. Aus deiner Sicht heraus, ja, interessantes Unternehmen, muss man die haben? Soll man so wie du sozusagen kurz unter der Meldepflicht liegen oder eher ein Unternehmen, wo man sozusagen den Trading-Charakter in den Vordergrund stellt und ja, vielleicht lieber schneller raus als reingeht?
Also das Unternehmen selber mögen wahrscheinlich alle in unserer Elterngeneration sehr gerne. Also ich kenne von den Rentnern, die ich kenne, haben wir alle die TUI-Card und die ganz Hippen auch die TUI-App, auch wenn sie nicht nutzen. Nein, im Ernst. Also TUI habe ich jetzt deshalb reingenommen, weil sie, was mich auch ein bisschen überrascht hatte, unter den Top 5 gehandelten Werten unserer Kunden waren diese Woche. Das mag unter anderem daran liegen, weil das als Trading-Gelegenheit gesehen wurde, dass eben einer der wichtigen Wettbewerber, die FTI, aus dem Markt ausgeschieden ist. Das konnte man einer deutschen Berichterstattung ja entnehmen. Und deshalb dann die Spekulation war, dass der Pauschalreisemarkt im Besonderen oder der Reisemarkt insgesamt in Europa eben attraktiver für die Anbieter wird, weil es eben einen großen Anbieter weniger gibt. Vielleicht ein paar Zahlen dazu. Die TUI ist jetzt im letzten Monat um 6,5% gestiegen. Auf ein Jahr gesehen aber auch nur knapp über 8% und auf 5 Jahre gesehen um 84% gefallen. Also Unternehmen in der Branche, denen sollte man absolut nachsehen, dass sie 2020 gefallen sind im Corona-Jahr und 2021 sich vielleicht nicht erholen konnten. Aber wenn die mittlerweile sich doch immer nicht erholen konnten, ist das schon eine Sache, wo man ja nachdenklich machen sollte. KGV ist sehr niedrig, 7,1 bezogen auf die erwarteten Gewinne 6,5. Marktkapitalisierung ist etwa 3,5 Milliarden Euro und der Umsatz 21 Milliarden Euro. Da sieht man schon, es ist sehr günstig bewertet, aber es ist eben auch keine Dynamik drin. Also die Umsätze sind jetzt noch nicht auf dem Niveau, auf dem sie auf dem letzten Vor-Corona-Jahr waren. Das ist das, was man vergleichen muss. Und jeder, der mal eine Pauschalreise oder auch andere Reise gebucht hat, konnte sich wahrscheinlich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Preise im Tourismus deutlich angezogen sind seither. Und wenn man das mal vergleicht, so als ein Wettbewerber, der eben hier etwas weniger asset-schwer ist, also der nicht so viele eigene Hotels, Flugzeuge und sonstige Infrastruktur mitbringen, sondern mehr im Dienstleistungsbereich ist, da habe ich jetzt nicht die Airbnb, sondern die Booking genommen. Die haben sich in den letzten Jahren, im letzten Monat um 1,4% auch nur entwickelt, aber das ist wohl weniger aussagekräftig, aber konnten im Gegensatz zu den 8,1% der TUI im letzten Jahr, 8,1% TUI, 48% steigen. Mhm. Und in den letzten 5 Jahren, wo die TUI um 84% zurückgefallen ist, konnten sie um 125% wachsen, also der Aktienkurs. Mhm. Und während der Umsatz etwa genauso vergleichbar groß ist wie bei der TUI, ist die Marktkapitalisierung bei 131 Milliarden Dollar, während die bei der TUI bei 3,5 Milliarden Euro ist. Also das liegt nicht am Wechselkurs, sondern das ist wirklich eine ganz andere Bewertung. Und ich denke auch, die TUI ist vielleicht ein schöner Trade jetzt gewesen die letzten Tage, aber als Investing würde ich da eher Werte wie die Booking oder die Airbnb eher als den Tourismus der Zukunft betrachten. Wie siehst du das?
Ja, bei TUI, sage ich mal so, in den letzten Jahren bin ich da auch sehr vorsichtig gewesen, weil da die Plattformbetreiber, wie jetzt, du hast ja gerade gesagt, Booking.com und Expedia, wie die nicht alle heißen, die natürlich ganz klare Vorteile haben. Das heißt, man bietet dann in Anführungsstrichen nur eine Plattform, vermittelt dann im Endeffekt nur und ist sozusagen nicht richtig, hat nicht keinen Skin in the Game, wenn man so will, weil man keine eigenen Hotels hat, keine eigenen Flotten, wie auch immer. TUI ist da anders positioniert. Die haben sich halt ganz klar so, dass man eben eigene Fluggesellschaft hat, dass man eben eigene Ressorts hat, eigene Hotels, eigene Angestellte, also wirklich, die sich um diesen ganzen Kram im Endeffekt kümmern, also alles, was Tourismus und Reisen angeht. Und das ist natürlich eine komplett andere Aufstellung. Also hier vergleicht man so ein bisschen eine Amazon zum Beispiel aus dem Einzelhandelsbereich mit einer Metro oder so. Mhm. Das würde ich jetzt ähnlich sehen. Ja. Wobei das aber auch eine TUI wiederum interessant macht, weil man eben nicht als Reisevermittler ausschließlich auftritt, sondern wirklich als Reiseveranstalter. Und das eben perspektivisch zumindest mal eine andere Positionierung hat. Deswegen tue ich mich da mal so ein bisschen schwer mit dem direkten Vergleich mit Plattformunternehmen. Mhm. Ich sehe es aber auch so, dass auf jeden Fall ich mir auch vorgestellt hätte, dass die Erholung vielleicht früher kommt. Also ich hätte die jetzt schon Anfang 2024 erwartet. Man sieht aber schon, wie tiefe Spuren das Ganze, also die Covid-19-Pandemie eben bei TUI hinterlassen hat. Man sieht es ja auch zum Beispiel bei Disney ähnlich. Also da hat man ja auch in dem Bereich der Ressorts und der Themenparks gesehen, dass da erst eine ganz, ganz langsame Erholung im Endeffekt zu sehen ist. Ich würde es aber nicht ausschließen. Sehe es aber so wie du, es ist auf jeden Fall kein konservatives Anlageprodukt. Also ich würde jetzt nicht sagen, die würde ich mir reinlegen als Witwen- und Waisenpapier und Mündel sicher auf 20 Jahre. Dazu sind sie mir einfach dann auch insgesamt zu zyklisch. Aber es ist natürlich interessant, die mal zu beobachten, weil ich mir durchaus vorstellen kann, wenn denn eine Erholung kommt, also wenn man wirklich eine nachhaltige Aufnahme der Reiseaktivitäten wieder sieht, wenn also insgesamt einfach so auch der Tourismus wieder seine alte Stärke hat, dann kann eine TUI davon natürlich überproportional stark profitieren. Also das würde ich dann so ab 2025 tendenziell sehen, aber es bleibt bisher, sehe ich es auch so, gerade in 2024 und durch die jüngste Vergangenheit, die Zahlen, die man so gesehen hat, noch ein Weg, der zu beschreiten ist. Als Investment da ja schwierig, also zumindest mal für konservative Anleger nicht unbedingt, aber ansonsten, ja, also auf Blickrichtung ab 25 vielleicht durchaus interessant.
Oh, interessant. Gut, dann kommen wir mal, du hast eben 2 Stichworte schon genannt. Konservativ ja. Und Witwen und Waisenpapier.
GameStop.
Oder AMC. Genau, GameStop. Auch ein sehr beliebter Wert, auch unter unseren Kunden. Ich gehe davon aus, dass unsere Kunden ja sehr smart sind, dass sie das wirklich nur als kurzfristiger Trade und nicht als Investment nutzen, im Gegensatz zu dem Hauptprotagonisten Ryan Kitty. Was ist dazu zu sagen?
Ja, GameStop ist tatsächlich eine Story. Also ich kann, also wir dürfen ja leider keine Zahlen hier rauslassen, aber GameStop ist wirklich by far, also wirklich mit mega Abstand die meistgehandelste Aktie bei uns hier im Unternehmen. Also nicht von unseren Mitarbeitern, sondern durch die Kunden. Das ist wirklich brutal, wenn man sich das Verhältnis ansieht. Das ist unglaublich. Und es zeigt halt einfach, was da aus meiner Sicht heraus auf der negativen Seite betrachtet noch für Lernpotenzial bei den Kunden teilweise da ist. Also ich hoffe natürlich größtenteils, dass es halt Zocker sind, die natürlich da aufsetzen, das Momentum mitnehmen zu können, was auch viele Kunden tatsächlich machen. Aber man sollte eine GameStop halt nicht als Anlagevehikel oder als konservatives Anlageinstrument sehen. GameStop ist halt wirklich hoch spekulativ. Das Ganze vielleicht nochmal zur Story. Viele werden das vielleicht kennen, der Hauptprotagonist ist Roaring Kitty, der sich bereits in 2021, das ist ein ehemaliger Analyst, Keith Gill heißt der, aus den USA, der mal bei einer Investmentbank gearbeitet hat, dann sozusagen da gekündigt hat und sich so ein bisschen in den Foren rumgetrieben hat, jetzt eine riesen Gemeinde aufgebaut hat und die eben bei Reddit hauptsächlich und über YouTube eben sich auf die Fahne geschrieben haben, den Hedgefonds da, den Gauss zu machen. Das heißt, die gucken immer, wo ist die größte Short-Selling-Quote, also wie viele Aktien von einem Unternehmen werden bei den Hedgefonds besonders stark verkauft. Dann haben sie sich die Aktien genommen, haben gemeinschaftlich dann im Endeffekt die Aktien gecornert, also gekauft, um dann die Short-Seller im Endeffekt zu zwingen, die Aktien wieder zurückzukaufen, natürlich zu höheren Preisen. Das ist so ein bisschen die Background-Story. Das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen verselbstständigt, dass eben Warren Kitty der Meinung ist, also Keith Gill, das Unternehmen retten zu können, indem er dann eben jetzt eine Position, und die hat er eben auch bekannt gegeben, über 120.000 Kontrakten im Wert von 135 Millionen US-Dollar auf GameStop hat. Und das hat er halt nochmal eine zusätzliche Manie losgelöst, dass man eben jetzt davon ausgeht, weil er der Meinung ist, GameStop wäre eben zu retten, ein tolles Unternehmen mit Zukunftspotenzial. Und das ist sozusagen der Grund, warum die Aktien nochmal hochgegangen sind. Also man merkt schon, hier ist wirklich fundamental überhaupt nichts hinter soweit, sondern wirklich nur dieser eine Hauptprotagonist, der hier immer wieder für das Unternehmen trommelt. Das Problem dabei ist, er müsste 240 Millionen US-Dollar in die Hand nehmen, um dann eben seine 12 Millionen GameStop-Aktien aus den Optionen heraus kaufen zu können. Das Problem ist nämlich, dass dadurch, dass er jetzt seine, und das ist halt auch die Frage, ob das jetzt so clever war, seine Optionspositionen, bekannt gegeben hat, wissen natürlich die Player in den Optionsmärkten, wer da diese großen Kontrakte, also die Open Interest sozusagen hat. Und die können sich natürlich hinstellen und sagen, nee, wir nehmen ihn die einfach nicht ab. Also das habe ich schon mal beim anderen Trader auch gesehen, der hatte mal größere Positionen im Bereich Zucker gehabt, da ist es genauso gelaufen und da hat der Market Maker dem einfach seine Position nicht mehr abgenommen. Ja. Das heißt, man muss dann diese Kontrakte, wenn sie im Geld sind, tatsächlich auslösen. Und muss dann halt das Geld nicht annehmen. Und die Frage ist halt, ob er entsprechend diese Größenordnung von 240 Millionen US-Dollar für 12 Millionen GameStop-Aktien tatsächlich bekommt. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also hier hat man sich wirklich, oder hat er sich wirklich mit den Dickschiffen, mit den großen Jungs an der Wall Street eingelassen. Und das wird nochmal spannend. Auch nochmal ein kleiner Fun-Fact am Rande. Am 21. Juni, sprich in gut einer Woche, also am Freitag kommender Woche beim großen Verfall, werden diese Optionen endfällig. Also die fangen langsam an zu atmen. Der Zeitwertverfall geht also wirklich dramatisch runter. Und das wird also auf jeden Fall spannend. Zumindest mal, wenn man auch nicht tradet oder zockt in dem Papier, finde ich auf jeden Fall beobachtenswert, weil man wirklich sieht, okay, was passiert da? Wie sind die Mächte an diesen Märkten? Was können die machen und was nicht? Und ich glaube, da kann man wirklich eine Menge draus lernen. Aber für mich auch so ein Thema, wo man einfach immer wieder, ich kann nicht oft genug von diesen Meme-Stocks insgesamt warnen. Als Trader, als Zocker, ja, nimmt das Momentum mit, tradet die Dinge hoch und runter, aber nicht als Anlageprodukt, weil dazu kenne ich zu viele Beispiele von Aktien, die genauso eine Charts haben und dann irgendwie 10 Jahre später einfach teilweise überhaupt nicht mehr an den Börsen aktiv waren. Wie siehst du die ganze Thematik?
Ja, ich habe einen schönen Satz gehört zu diesen Meme-Stocks. Es gibt Investing, es gibt Trading oder es gibt Gambling.
Ja.
Und das ist eher Gambling als Trading. Also ja, also man kann das machen. Viele machen damit sicherlich auch Geld. Diejenigen, die, die damit Geld machen, kommunizieren das ja auch sehr laut in den sozialen Medien. Ja. Ich glaube, diejenigen, die da eher weniger Zockerglück gehabt haben, eher weniger. Naja, aber ja, also kein Witwen und weißem Papier.
Nee, auf jeden Fall nicht. Aber Witwen und weißem Papier könnten die Amazon sein. Die haben wir nämlich jetzt auch noch mal mit reingelupft.
Schnell die Kurve zu etwas ganz anderem. Amazon, ein sehr solider Wert, was die Kursentwicklung der letzten vielen Jahre betrifft. Also Amazon ist einer der Big Tech-Werke, in allen Akronymen eigentlich enthalten, von Fang über GAFA, über MAGA und ist zwar derzeit, wenn ich das richtig sehe, nur der viertgrößte Wert nach Marktkapitalisierung am US-Markt, weil sich da derzeit Nvidia, Apple und Microsoft mit jeweils etwa 3 Billionen Euro Marktkapitalisierung um die Krone streiten. Aber Amazon kommt mit knapp 2 Billionen, also 1,94 Billionen Dollar knapp dahinter. Und wenn man sich die Entwicklung anguckt, ist eben genau das Gegenteil einer GameStop in dieser Weise. Es ist tatsächlich seit Jahren, also auch eine Luro-Aktie, links unten, rechts oben, im Grunde auch ein Compounder. Und ist das jetzt ein Wert, der sich verzehnfachen wird mit, auf absehbare Zeit? Mit Sicherheit nicht. Da wird auch jetzt keine 100%ige Kurssteigerung in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich sein. Also es ist kein 10x-Zockerwert, aber ich denke, es ist schon ein Wert, der auf dem jetzigen Kursniveau relativ günstig bewertet ist, verglichen mit seinen historischen Bewertungen. Amazon war immer von den Kursgewinnverhältnissen noch etwas teurer als die anderen Fang- und Big-Tech-Werte. Und auf dem jetzigen Niveau denke ich, ihn durchaus überlegenswert, da aufzustocken, wenn man sie schon hat, und neu einzusteigen, wenn man sie noch nicht hat. Wie gesagt, sie hat zum Kurspotenzial. Es ist ein Dickschiff, es ist hoch bewertet, aber wie gesagt, mit 1,945 Billionen, selbst wenn man davon ausgeht, dass sie innerhalb von 2 Jahren nominal den Wert haben, erreichen sollten, die jetzt Microsoft, Nvidia oder Apple haben, das wären dann 3 Billionen, wäre das immerhin ein Kurspotenzial von über 50%. Und das wäre dann eine, wenn man das auf 2 Jahre sieht, und einmal, um das Gedankenspiel zu machen, selbst in dem Fall eine Jahresrendite von 24%. Ich denke, das ist für eine Aktienmarktrendite schon sehr ordentlich. Das kann sich ja jeder mit Excel oder mit dem Taschenrechner ausrechnen, wie das wäre, wenn man diese Annahme auf einen späteren Zeitpunkt setzt. Also es ist natürlich nicht sicher und vielleicht auch nicht übermäßig wahrscheinlich, dass das in 2 Jahren passiert, aber selbst für dieses gar nicht so aus der Luft gegriffene Szenario kann man da Renditen realistisch, natürlich selbst dann unter Schwankungen, die deutlich über den durchschnittlichen Aktienmarktrenditen liegen, und das stimmt auch über einen mit der historischen Rendite dieser Aktie. Also das ist, denke ich, durchaus ein Wert, der zum Trading, aber auch zum Investing genutzt werden kann, in Abgrenzung zum Gambling. Wie siehst du die? Du hast die als Gegenstück zu GameStop vorgeschlagen.
Genau.
Und da gehe ich davon aus, dass du die auch relativ positiv siehst.
Ja, nee, Amazon sehe ich tatsächlich positiv, weil die halt einfach zeigen, dass man die nicht als Retail-Unternehmen oder Online-Retailer sehen muss, sondern im Endeffekt wirklich als Datenverarbeitungsunternehmen. Da habe ich mal eine Zahl hier mitgebracht oder Zahlen. Bis 2040 wird Amazon wahrscheinlich 180 Milliarden US-Dollar investieren in den Bereich Datencentern, um das Wachstum, was man dort erwartet, um 50% stemmen zu können. Das heißt also, das zahlt natürlich auf diese ganze Thematik Lieferkettenprojekte ein. Das heißt ja, die Daten, die erhoben werden, die müssen ja verarbeitet werden. Wenn viele Daten erhoben werden und viele Daten entstehen, bedeutet das, dass das Geschäft ja gut läuft. Und das ist im Endeffekt auch so eine Aussage, wo man einfach sieht, dass halt hier wirklich extrem positive mittelfristige Aussichten eben für den Onlinehandel denkbar sind. Also der Shift geht weiter, man sieht also immer mehr Menschen machen das, und im Endeffekt profitiert Amazon davon. Und wie gesagt, Amazon ist eben wirklich sehr smart, sehr clever. Diese Day One Philosophie, die in dem Konzern gefahren wird, die hat halt das Unternehmen wirklich unique gemacht, wenn man so will, in dem Bereich. Ist wirklich ein Dickschiff geworden, international. Das Einzige, was man kritisieren kann, ist natürlich der Umgang mit den Zustellern. Hier wird also wirklich auf den Rücken von den entsprechenden Mitarbeitern natürlich dann da irgendwo die Marge versucht zu erzielen. Ja, das ist natürlich nicht unbedingt sehr schön, aber zeigt eben natürlich insgesamt auch, wo der ganze Bereich Onlinehandel, wo das Ganze eben hingeht, dass halt immer mehr natürlich online gekauft wird, zugestellt wird und entsprechend dann natürlich der Profiteur davon ganz klar Amazon ist. Also,
und zuletzt haben sie auch noch AWS neben dem klassischen Retailmarkt.
Genau, ne, das ist ja dieser Datencenter-Bereich, gehört mit zu AWS, genau, also Amazon Web Services, wo man eben Cloud Computing anbietet, wo man zukünftig auch KI anbieten wird, KI-Einkaufsberater nehmen wird und so weiter. Also da ist wirklich viel in der Mache. Deswegen Amazon zählt für mich ganz klar Basisinvestment im amerikanischen Technologiesektor. Du hast es gerade gesagt. Ich denke auch beim Trading sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Oftmals war es so, wenn man die Aktien verkauft hat und gedacht hat, ich fische die irgendwie tiefer ab, hat nicht funktioniert. Dann ist man meistens die Fahrt dann alleine weitergegangen. So ist es mir zumindest schon ein paar Mal bei Amazon auch passiert. Und von daher kann ich
dir, glaube ich,
kann ich bei Amazon zum Traden eigentlich nur abraten. Also ich glaube auch bisher sieht es ganz gut aus, dass die da weitermachen.
Gucken wir jetzt. Bei diesen Werten gilt das alte Sprichwort, Entschuldigung. Bei diesen gilt das alte Sprichwort, have it, don't trade it.
Genau.
Klassischerweise ein Spruch über Apple, aber das gilt auch für diese anderen.
Ja, bei Nvidia genau das gleiche.
Dauerläufer, genau.
Ja, es gibt halt sehr viele Unternehmen, wo man einfach da mit gnadenlos daneben
geht. Time in the market is better than timing the market.
So sieht es auch. Bei den Werten würde ich es auch unterschreiben, tatsächlich. Ja. Kommen wir zur Buzzword-Kategorie und da hast du dich ausgetobt, hast wahrscheinlich gestern bei der Überlegung, was du dir heute zum Podcast anziehst, auch gleich überlegt, hey, jetzt werden wir mal hier andere Zeiten starten und ja,
leg los. Bei der Frisur und beim Bart.
Genau.
B2B versus B2C und D2C versus B2B2C.
Genau, also anscheinend, genau, da kann ich einhaken. Bei D2C musste ich tatsächlich gucken, das war mir erstmal so nicht so geläufig. Direct to Consumer heißt es ja direkt. Und da war nämlich ganz witzig, da bin ich davon eigentlich gedacht, okay, da scheinst du denn eine Marktupdate-Folge gesehen zu haben, weil ich nämlich da über Sherwin-Williams, das ist ein amerikanischer Farben- und Lackenhersteller aus den USA, die machen das nämlich. Die haben 5000 Shops in Amerika und die verkaufen sozusagen ihre Lacke und Farben, die sie selber herstellen, in diesen Shops, also per D2C. Und das fand ich ganz spannend. Aber ansonsten wollte ich nicht unterbrechen.
B2B und B2C bedeutet Business to Business und Business to Consumer. Das bedeutet, es sind B2B-Geschäfte, sind Unternehmen, die im Mittelstand und anderen im Maschinenbau und anderen Bereichen üblich ist, dass man als Kunden eben Unternehmen hat, als Unternehmen an Unternehmen verkauft. Und B2C bedeutet Verkauf an Konsumenten. Das wäre der Lebensmitteleinzelhandel, der für gewöhnlich, nicht immer, aber im Gros des Geschäftes ja seine Aldi-Filialen oder seine Feinkost-Irgendwas-Filialen, wo du deine Avocados und dein Kaviar kaufst.
Nur Fluggemüse.
Hervorragend. eben direkt an Privatkunden und Consumer verkauft. Mhm. D2C, wie du richtig gesagt hast, heißt Direct to Consumer. Das wäre dann quasi ein Verbrauchermarkt, wo Produzenten zum Beispiel, sieht man ja oft bei biologischen Nahrungsmitteln, von Biobauernhöfen direkt am Hof an Kunden verkauft werden. Und B2B2C bedeutet eben das Gegenteil, dass Produzenten über gewerbliche Distributoren, wie zum Beispiel Einzelhandelsgeschäfte, ihre Waren dann an den Kunden indirekt verkaufen. Mhm. Das ist in gewisser Weise ein Gegensatz zu dem D2C, was viele Anbieter, zum Beispiel gerade auch im Textilbereich, man hört das von Unternehmen wie Nike oder Adidas, eben deshalb attraktiv finden, weil sie dadurch eben die Margen der Distributoren und der Amazons oder auch der Kaufhäuser, der Bricks and Mortar Kaufhäuser, die dazwischen geschaltet sind, ausschalten können, wenn sie eben direkt aggressives Marketing über ihre eigene Homepage und über ihr eigenes Online-Banking-Angebot machen. Mhm. Und das sind eben so Begriffe, die oft in der Börsenberichterstattung, in der Finanzmarktberichterstattung vorkommen. Und was ganz wichtig ist, da die Unterschiede mal zu sehen. Dann kommen wir zum nächsten Bereich. Das Thema Umlagefinanzierung versus Kapitaldeckung.
Da scheinst du dich um deine Rentenversicherung gerade gestern gekümmert zu haben, als du sozusagen die Buzzwords rausgesucht hast.
Ich habe mir Gedanken um dich gemacht.
Bei mir
macht das natürlich das Family Office.
Ach so, alles klar. Ja. Na, bei mir schon zu spät. Ich bin ja bald im Rentenalter, aber nein.
Dazu sage ich jetzt nicht.
Tatsächlich bei der Umlagefinanzierung, genau, da kann man das deutsche Rentensystem sehen. Das bedeutet also, dass sozusagen die jetzt einzahlen, die Renten von denen bezahlen, die sozusagen schon in Rente sind. Also das heißt, die Kapitaldeckung, die läuft sozusagen fließend durch die Zahlungen der entsprechenden Beitrags- oder Rentenzahler. Also Umlagefinanzierung ist sozusagen wie eine Art Kreislauf, wenn man so will. Und die Kapitaldeckung ist halt genau das Gegenstück dazu. Das heißt, ich zahle in einen Topf ein, der eben geschlossen ist, wo ich dann für mich selber sozusagen anspare. Je mehr ich einzahle, desto mehr habe ich dann eben am Ende mit Zinseszinseffekten und die weniger, desto weniger natürlich. Und so ist sozusagen das Ganze zu sehen. Kapitaldeckung wäre sozusagen eine klassische kapitalgebundene Lebensversicherung oder halt Sparpläne oder sowas. Das sind so klassische Kapitaldeckungsgeschäfte, die man eben dann vorfindet und halt hauptsächlich im Versicherungssektor oder im Sparbereich im Vorkommen. Mhm. Jetzt kriegst du noch das dritte Wortpaar, beziehungsweise ein Paar ist es ja nicht, ist ja ein Dreiklang, Aktiensplit, genau, Kapitalerhöhung und Aktienrückkauf.
Das sind drei verschiedene Dinge, die man auseinanderhalten muss. Also eigentlich sind die beiden Worte Kapitalerhöhung und Aktienrückkauf in gewisser Weise Gegensatzpaare. Das bedeutet, dass bei einer Kapitalerhöhung, das sehen Aktionäre eigentlich normalerweise nicht so sehr, so gerne, Klammer auf, außer bei GameStop, da hat es die Zocker nicht gestört, Klammer zu, aber im Ernst, Kapitalerhöhung sehen Aktionäre nicht so gerne, weil dadurch ihre Anteile verwässert werden. Es kommen mehr Aktien auf den Markt, der einzelne Anteil wird weniger wert. Aktienrückkauf ist eine Sache, die Warren Buffett oder auch Apple und viele andere grundsolide Unternehmen gerne machen, ist ein Rückkauf des Unternehmens eigener Aktien und dadurch eine Verringerung der Anzahl der auf dem Markt befindlichen Aktien, wodurch der Anteil, den der einzelne Aktionär mit einer Aktie hält, am Unternehmen größer wird und dadurch tendenziell der Wert auch, der Anteil an der Wertschöpfung, damit der Wert der Aktien erhöht wird. Das ist ein sehr beliebtes Mittel, wenn man Dividenden nicht ausschütten will, aber trotzdem den Aktionären etwas Gutes tun will, dass man einen Aktienrückkauf durchführt. Mhm. Aktiensplit wiederum habe ich jetzt mit reingenommen, aber ist im Grunde etwas ganz anderes. Das ist das, was jetzt Nvidia oder Broadcom zum Beispiel gemacht haben, beziehungsweise Nvidia hatte schon gemacht, Broadcom will es machen. Das hat im Grunde bilanztechnisch überhaupt keine Auswirkung. Es geht nur darum, dass die Aktie optisch billiger wird, dass eine Aktie zukünftig 10 Aktien oder zukünftig 20 Aktien oder zukünftig 30 Aktien werden und der Aktionär dann entsprechend statt bisher einer großen 10 Aktien, die ein Zehntel davon, ein Zehntel so hohen Anteil am Unternehmen verbriefen, im Depot hat. Das hat letztendlich keine, also zumindest in der Theorie, keine Auswirkung auf die Attraktivität der Aktie, außer dass eben dadurch, dass sie die Aktie unter Retail-Investoren mehr Aufmerksamkeit erhält, zumindest vorübergehend davon profitieren kann, weil vielleicht mehr getradet wird und die Liquidität vielleicht höher wird. Aber rein sachlich und fachlich ist es keine bilanzielle Auswirkung. Dann kommen wir mal zu einem nächsten Thema. Das ist wieder etwas, was aus unserer Branche kommt. Buy-Side- und Sell-Side-Analysten. Wo ist da der Unterschied?
Genau, also man kann das kurz fassen, oder beziehungsweise das setze ich gleich hinten dran, aber der Buy-Side-Analyst ist sozusagen, arbeitet für große Pensionsfonds, also Kapitalsammelstellen, Investmentfonds, Family Offices, also da, wo sozusagen das Geld ist und lokalisiert Investmentmöglichkeiten. Also er guckt sozusagen für eben eine entsprechende Investitionsseite nach den Investitionsmöglichkeiten. Und ein Sell-Side-Analyst ist so ein bisschen wie der Verkäufer eher. Der guckt sich sozusagen diese ganzen Unternehmen an, versucht die beste Möglichkeit eben zu lokalisieren und verkauft die dann eben durch Research zum Beispiel an Buy-Side-Analysten oder eben natürlich an die Kapitalsammelstellen und hofft, dass diese dann entsprechend das Research gut finden und entweder dann den Auftrag zum Beispiel, weil der Sell-Side-Analyst oftmals für eben Investmentbanken oder Maklerunternehmen arbeitet, dass die Aufträge bekommen, um die entsprechenden Aktien dann zu kaufen oder dass da eben in anderer Form eine Geschäftsverbindung eben stattfindet. Da gibt es auch ein Sprichwort an der Wall Street, woran erkennt man eben, ob jemand ein Buy-Side- oder ein Sell-Side-Analyst ist. Ein Buy-Side-Analyst sagt zuerst, leck mich am Arsch und legt dann den Hörer auf. Und ein Sell-Side-Analyst, der legt erst den Hörer auf und sagt dann, leck mich am Arsch. Und so ist sozusagen der Unterschied zwischen diesen beiden Analysten zu sehen. Last but not least, Wortpärchen Nummer 5, Bullenfalle und Bärenfalle.
Bullen und Bären sind ja die Symbole an der Börse, um das mal zu rekapitulieren, für die Optimisten und die Pessimisten. Bullen setzen auf steigende Kurse und erwarten steigende Kurse, Bären auf fallende Kurse. Und eine Bullenfalle ist eine Erholung einer zuvor abgestürzten Aktie, die sich aber als Trugschluss erweist, die also eine kurze Erholung darstellt, aber dann in einer Fortsetzung eines Abwärtstrends mündet. Eine Bärenfalle ist genau das Gegenteil. Das ist zum Beispiel das, was wir vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, den großen Aktienmarkt im April gesehen haben. Da gab es nach einem viermonatigen Bullenmarkt, also einem Aufschwung an den Aktienmärkten, eine kurze Korrektur um 3-4%, die aber sofort wieder von den Bullen aufgenommen wurde. Das wäre eine Bärenfalle, weil seitdem die Kurse wieder steigen und die Bären nicht auf ihre Kosten kommen.
Ja.
Was das? Ergänzung?
Nee, wunderbar. Das hätte ich nicht erklären können. Ich war gerade gespannt, wie du es machst, aber war gut, war bildhaft und ich denke, man hat es gut verstanden. Damit sind wir schon Teil 2 durch, haben jetzt gut eine Stunde Podcast-Format geschafft, kommen jetzt zum dritten Teil und gucken da natürlich in die Vorausschau, was uns in der kommenden Handelswoche erwartet, worauf ihr, wir alle achten sollten. Ich kann jetzt schon mal sagen, allzu viel ist es nicht, aber trotzdem sehen und hörenswert, genau, spannend auf jeden Fall dran zu bleiben. Also von daher gleich Teil 3 mit der mikro- und makroökonomischen Ausblick-Show für die nächste Woche.
Bis dahin.
Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und auch der Superheld Dirk Schwitzke ist dabei.
Der Superheld und Dirk Schwitzke.
Achso, beides.
Ja, der Superheld ist inkognito hier.
Alles klar, wir sind also sozusagen zu dritt hier, wobei der Superheld ja dann sozusagen inkognito auftritt. Gut, gucken wir zuerst auf die Makroebene, oder?
Wie du magst.
Ja, würde ich vorschlagen. Was erwartet uns da in der kommenden Woche? Am Montag sehe ich hier erstmal eigentlich nur den New York Empire State Index, der eigentlich ja sehr volatil in den letzten Wochen war und sozusagen die Wirtschaftslage um und in den Großraum New York darstellt.
Also New York, es war auch schön, aber China hat auch schöne Ecken. Also ich sehe am Montag auch Einzelhandelsumsetzung und Industrieproduktion in China.
Ja, sehr schön.
Also das, ja,
aber wird dann auf jeden Fall spannend, genau. Ich habe das hier ein bisschen eingegrenzt da und von daher ist das wahrscheinlich dann rausgenommen worden. Gucken wir mal Dienstag.
Du hast recht, China ist unwichtig.
Du hast immer gesagt, China interessiert dich nicht. Und von daher habe ich dann gedacht, okay, ja, nur auf die imperialistischen Staaten bezogen, wo der Kapital, ja, wo im Endeffekt dann komplett der Kapitalismus wüten kann und im Endeffekt, genau, diese Daten
in
dann
China wichtig sind. China die reine kommunistische Lehre.
Ja. So, gucken wir mal Dienstag. Da gibt es die ZEW-Umfrage. Ich denke mal, dahingehend ganz spannend, um mal so ein bisschen die Stimmung an den Kapitalmärkten mitzukriegen, aber nicht groß marktbewegend eigentlich.
Abends, nachmittags aus den USA, Controlling des Einzelhandels und die Einzelhandelsumsätze, das wird einiges darüber aussagen, wie heiß die US-Wirtschaft läuft, kann auch als Indikator für die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen in den nächsten Monaten gedeutet werden.
Industrieproduktion bekommen wir noch Dienstag, auch nochmal wichtig aus den USA.
Genau.
Am Mittwoch Sitzungsprotokoll Bank of Japan, also die tagt ja sozusagen heute am Donnerstag und morgen am Freitag, also sprich, wenn ihr das hier hört, ist der Zinsentscheid schon draußen und da gibt es dann in der kommenden Woche, am Mittwoch, das entsprechende Sitzungsprotokoll. Es wird mit keiner Zinssenkung oder keiner Zinserhöhung gerechnet, aber natürlich das Wording ist mega spannend und vor allen Dingen auch die Vorausschau, also sprich, das, was man eben auch immer sehen und hören kann.
Ja, nach wie vor auf extrem niedrigem Niveau, aber im Gegensatz zu dem Gros der anderen Notenbanken eben am Beginn einer Zinserhöhungsphase.
Genau.
Während die anderen ja eher senken. Dann habe ich jetzt, hast du Donnerstag etwas? Donnerstag habe ich nicht so ganz wichtige Daten.
Na, außer die People Bank of China Zinsentscheidung.
Die
ist am Donnerstag.
Du hast recht, mea culpa.
Ja, alles gut. Also China ist ja nicht so wichtig.
Ja, du hast festgestellt. Ja, du hast recht.
Wir sind ansonsten noch bei den Erzeugerpreisindizes für Deutschland. Und haben aus den USA natürlich immer wie jeden Donnerstag die Erstanträge Arbeitslosenunterstützung und den Philly Fed Herstellungsindex. Also diesmal aus dem Großraum Philadelphia, sprich von der Notenbank eben oder beziehungsweise dem Direktorium der Notenbank, der amerikanischen Notenbank um Philadelphia herum. Da ist sozusagen die Erhebung, so ähnlich wie es der Empire State ist, das sozusagen das Gegenstück der Philly Fed. Beide sehr volatil gewesen in der Vergangenheit, könnten also dahingehend auch nochmal die ein oder andere Unsicherheit in den Märkten hervorrufen.
Freitag haben wir dann vormittags aus Deutschland den Einkaufsmanager-Index und Einkaufsmanager-Index verarbeitendes Gewerbe und Einkaufsmanager-Index Dienstleistung und das gleiche eine halbe Stunde später, das um 10 Uhr dann auch für die gesamte Eurozone. Wird sehr interessant sein und auch zu sehen, wird sicherlich auch einen gewissen Einfluss auf die Aktienmärkte haben und kann einiges darüber aussagen, wie heiß die EU-Wirtschaft ist, inwieweit sich die deutsche Wirtschaft erholt. Nachmittags dann Daten aus den USA, den PMI-Index für das Herstellen und der Herstellung und des Dienstleistungsgewerbes. Das wird auch wiederum einiges darüber aussagen, wie die US-Wirtschaft sich entwickelt und von daher auch gewisse Rückschlüsse auf die Zinssenkungspfade der US-Fed zulassen.
Ja, auf jeden Fall. Also damit sind wir eigentlich schon mit der makroökonomischen Ebene durch. Wie gesagt, ist nie allzu viel, nicht super spannend. Und manche Dinge sind ganz spannend. Also ich glaube, das Sitzungsprotokoll Bank of Japan, dann die Arbeitsmarktdaten, Fed-Index, Philly-Fed aus den USA, Empire State, interessant. Ja, also ein paar Dinge sind schon, die kann man sich mal so antun. Ansonsten gucken wir mal auf
die Märkte reagieren.
Genau, wie die Märkte reagieren. Und dann gucken wir mal auf die mikroökonomische Datenlage-Ebene. Da hast du ja schon gerade fleißig gegoogelt.
Ja, ja.
Weil ich mir ins Nest gesetzt. Aber am Montag gibt es tatsächlich
einmal Lena.
Ja.
Immobilienbranche aus den USA. Wird vielleicht ganz interessant sein, wie die Branche, wie das Geschäft in dem Bereich läuft. Dann haben wir Berkeley Group ist Versicherung, dann Accenture,
die ja, sind
ganz spannend, glaube ich, so der größte Wert nächste Woche als IT-Beratung, kann vielleicht auch einen Einblick daran geben, wie wirklich die Implementierung von AI-Systemen und von welchen verschiedenen Betriebssoftware-Systemen läuft, dass, wie das dann, was die Hersteller von Semiconductors auf der einen Seite sehen, dann tatsächlich auch in der Anwendung passiert. Dann Kroger.
Ja. Und du guckst wahrscheinlich auf die Bimbirlesek Magasala.
Auf jeden Fall. Du weißt nicht, was das
Nein.
ist. Das ist der größte Teil meines Depots. Ich weiß auch nicht, was es ist.
Du hast einmal mit einem Pfeil auf die Zeitung geworfen und bist dann bei
Eben,
B.
Genau.
Bei Bimbirlesek.
So habe ich mein Vermögen gemacht. So,
sehr gut. Also wenn ihr das wisst, genau, könnt ihr gerne in die Kommentarzeile reinschreiben. Bimbirlesek Magasala, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, A.S., das muss also irgendwas...
Wahrscheinlich irgendwas Skandinavisches.
Ja, irgendwas Skandinavisches sein. Ansonsten haben wir noch CarMax, ein großer amerikanischer Autowert, genau, ein Mühlbauer Holding, erster, zweiten, dritten Reihe. Dirk googelt gerade schon fleißig und versucht nochmal Bimbirlesek Magasala rauszufinden, aber wie gesagt, wir lösen das Ganze nächste Woche dann auf bei der neuen Podcast-Folge von... Oder?
Und du weißt nicht, dass es eine türkische Einzelhandelskette ist.
Doch, ich wollte es einfach nur von dir nochmal hören.
Du hast meine Namen verlegen.
Genau. Ist ja in Skandinavien wahrscheinlich
der Hauptsitz. Genau. Oh, da kann man ein Wetten da stechen. Wenn man die Türkei nach Skandinavien verlegt.
Ja, wer weiß, vielleicht wissen wir mehr. Na gut, lieber Dirk, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und hier mit deinen tatkräftigen Informationen natürlich zur Weisheit alle unserer Podcast-Hörer beigetragen hast. Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich danke dir.
Ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Bis dahin.